Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Reflexe. Seit der Reaktorkatastrophe in Fukushima gibt es viele Menschen, die keine japanischen Gerichte mehr essen. Auf keinen Fall rohen Fisch. Und schon gar keinen Ton. Die mexikanische Schriftstellerin Sabina Beermann hat schon vor der Katastrophe keinen Thunfisch mehr gegessen. Warum nicht, erzählt die Star-Autorin jetzt im Gespräch über ihren Roman »Die Frau, die ins Innerste der Welt tauchte«. Ina Bösch hat mit der Schriftstellerin Sabina Beermann gesprochen.
Ja, so habe ich mir Sabina Beermann vorgestellt. Die Frau, die mich in der Lobby eines Berliner Hotels empfangen hat, ist zurückhaltend und etwas scheu, gleichzeitig ist sie selbstsicher und stark. Vor unserer Begegnung habe ich ihre Fotografie auf dem Umschlag ihres neuen Buchs betrachtet, auf der sie zusammen mit ihrer Katze abgebildet ist. Die beiden gleichen sich. Beide blicken unverwandt in die Kamera. Und dann hatte ich mir aufgrund ihres Romans über ein autistisches Mädchen, das gegen den Thunfischfang kämpft, ein Bild von Sabina Beermann gemacht. Man soll sich kein Bildnis machen, heißt es. Doch für einmal stimmte das Bild. Sabina Beermann wollte eigentlich Psychoanalytikerin werden, so wie ihre Mutter. Also studierte sie Psychologie und arbeitete in Mexiko-Stadt in einer Klinik. Dort merkte sie, dass sie sich eher zur Schriftstellerin eignete als zur Analytikerin. In der Klinik lernte sie nämlich den schizophrenen Patienten Don Matteo kennen. Dieser behauptete unter anderem, aus dem Bauchnabel einer Perserin geboren worden zu sein.
Había un paciente que se llamaba Don Mateo, que había estado desde los 16 años encerrado. Y efectivamente era un esquizofrénico simple con un delirio y contaba cómo se creó el universo y cómo él nació del ombligo de los persas. Era la atracción principal del hospital psiquiátrico. Entonces uno podía entrevistarlo durante 30 días y el delirio era toda una Biblia.
Die Erzählung von Don Matteo hatte für Sabina Beermann etwas Biblisches. Sie hätte dem Patienten stundenlang zuhören können und sie merkte, dass sie eher an der Erzählung interessiert war, als daran, eine Diagnose zu stellen und dem Patienten zu helfen.
Y yo dije, yo estoy más interesada en la historia que está contando que en diagnosticarlo. Creo que soy escritora.
So geht also die Legende, weshalb Sabina Beermann Schriftstellerin wurde. Sie ist eine der bekanntesten mexikanischen Autorinnen und schreibt vor allem Theaterstücke. Als Dramatikerin erhält sie viele Auszeichnungen. Sie verfasst aber auch Gedichte, Fernsehspiele und Erzählungen. Romane hingegen schreibt sie kaum. Und wenn, dann sind es Stoffe, die sich auf der Bühne nicht realisieren lassen. So spielt in ihrem zweiten Roman mit dem wundersamen Titel »Die Frau, die ins Innerste der Welt tauchte« das Meer eine sehr wichtige Rolle, doch das Meer lässt sich auf der Bühne nicht so darstellen, wie Sabina Beermann dies vorschwebte. Sie selbst ist eine leidenschaftliche Taucherin und verbringt viel Zeit am und im Meer.
Algo bien distinto que tiene el mar, que es el gran misterio de que hay abajo. Ahí uno se da cuenta de que conocemos la luna, pero no conocemos lo que está pasando bajo la superficie del mar. Esa es la nueva frontera. No conocemos qué hay debajo del mar. Dicen los exploradores marinos que solo conocemos el 5% del mar.
Die Menschen würden das Meer kaum kennen, sagt die Mexikanerin. Sie kenne aber auch viele Regionen dieser Welt noch zu wenig. Deshalb ist sie liebend gern unterwegs. Auf dem Schiff oder im Zug. So wie ihre ganze Familie, polnische Juden, die vor dem Zweiten Weltkrieg nach Mexiko ausgewandert sind.
Mi familia y yo somos viajeros. Por eso viajo mucho. Cuando viajo en tren, por ejemplo, en Alemania, me revive claramente mi identidad. Estar siempre en movimiento, cambiando de lugar.
Sabina Beermann liebt es, Landschaften vorbeiziehen zu sehen und in Bewegung zu sein. So ist denn auch ihr Roman nicht einfach an einem Ort angesiedelt, sondern spielt auf der ganzen Welt. In Mexiko, in den USA, in Afrika und in Japan.
Es una historia que solo pudo haber sucedido en el siglo XXI por varias razones, ¿no? En una economía global, el mar es global y se nota en la novela, ¿no? La escena de la historia cambia de México a Estados Unidos, a África, a Japón, regresa a México. Cosas que están sucediendo globalmente.
Sabina Bermann gefällt es, eine Geschichte zu erzählen, die gleichzeitig überall spielt. Eine globale Geschichte also.
Me da mucho gusto estar contando una historia global y no estar remachando en los clichés que hay sobre Latinoamérica.
Sie will mit ihrem Roman nicht in Klischees über Lateinamerika verharren. Sie will aber darüber hinaus noch mehr erreichen. Sabina Bermann wünscht sich nämlich, dass die Leser und Leserinnen nach der Lektüre andere sind. Dass sie lernen, sich als Teil der Natur zu verstehen.
Quiero que durante las 300 hojas del libro el lector tenga un punto de vista distinto, un punto de vista no separado de la naturaleza, donde el yo no está separado de la vida por lo social y vea el nivel social de la existencia con extrañeza y con risa, que es como lo ve el personaje.
Zentrale Frage des Romans ist das Verhältnis zwischen Mensch und Natur. Und diese Frage behandelt Sabina Bermann am Beispiel des Fangs und der Tötung von Thunfischen. Sie hat schon immer ein großes Sensorium für die Umwelt gehabt, doch seit sie für ihren Roman die Hintergründe der Fischerei recherchiert hat, kann sie keinen Thunfisch mehr essen.
Yo después de leer el libro no puedo comer atún.
Zur Recherche gehörte auch die Lektüre von Darwins Klassiker über die Entstehung der Arten. Darin bringt Darwin unter anderem ein Bild, das Bermann während des Schreibens begleitet hat. Das Bild vom Wilden, der sich zum ersten Mal einem Boot nähert und statt des Bootes nur eine Ansammlung von Holzplanken sieht.
Darwin tiene en el origen de las especies, casi al final, en los últimos párrafos, un párrafo que a mí me encanta, que dice que así como un salvaje se acerca a un barco y lo que ve es un conjunto de maderos y no entiende mucho qué es.
Darwin hegte die Hoffnung, dass die Menschen dank seines Buches mehr als nur die Einzelteile sehen würden, dass sie die Natur als etwas Geordnetes und Sinnhaftes verstehen würden.
Él espera que su libro nos haga ver a la naturaleza no como algo extraño y caótico, sino algo ordenado, melodioso, con mucho sentido, con la magia de que existe. Y no es como nos lo imaginamos, existe de otra manera. Bueno, esa metáfora de Darwin me acompañó mucho.
Vor allem aber wünschte sich Darwin von den Menschen, dass sie die Existenz der Natur sähen und sie respektierten. Sabina Bermann rät allen, Darwin zu lesen.
Lo debía leer todo el mundo, porque da una lectura de la realidad muy emocionante y que explica la diversidad de la vida y explica nuestro sitio como humanos dentro de una diversidad de vida que vuelve muy rica la experiencia de estar en el planeta.
Es ist kein Zufall, dass der Roman von Sabina Bermann fast gleichzeitig mit den Romanen von Jonathan Safran Foer und Karen Duwe erscheint. Diese beiden Autoren haben vor kurzem Bücher gegen die Tötung von Tieren und den Fleischkonsum veröffentlicht. Es sei an der Zeit, das Verhältnis zwischen Mensch und Natur neu zu definieren, findet Bermann.
Es que culturalmente creo que vamos hacia allí. A una redefinición de la relación de lo humano con la naturaleza. Creo que vamos hacia allí, y si no vamos, vamos hacia un lugar muy lúgubre.
Wenn sich am Verhältnis zwischen Mensch und Natur nichts ändere, gingen wir sehr dunklen Zeiten entgegen, sagt die Autorin. Man müsse den Pakt mit der Natur erneuern.
Que yo le deseo a la gente que vayamos a abrirnos a la naturaleza, a ver, a revisar nuestro pacto con ella, nuestra relación con la naturaleza.
Als Leserin bin ich zuerst etwas irritiert, dass Sabina Bermann für die Behandlung dieser großen Frage als Hauptfigur ein autistisches Mädchen nimmt. Karen, wie das Mädchen heißt, gehört sozusagen zur Erbmasse ihrer Tante Isabel, die in Mexiko eine Thunfischfabrik samt Direktorenvilla erbt. Für Bermann liegt die Wahl der Hauptperson auf der Hand. Eine Autistin sei den Dingen nah, habe mit der Natur einen anderen Pakt als die sogenannten normalen Menschen.
Porque tiene un pacto distinto con la naturaleza. Está muy cerca de las cosas tal y como son y muy cerca de los seres vivos no humanos y en cambio está distante de lo no humano.
Als Tante Isabel ihr Erbe antrat und in die Direktorenvilla einzog, lebte Karen im Keller. Sie konnte weder sprechen, geschweige denn schreiben. Langsam führte die Tante das Mädchen in die Zivilisation ein. Sie lehrte es, ich zu sagen und zu lernen, was oder wer ich ist. Karen lernte schnell. Sie verfügt einerseits über außerordentliche Fähigkeiten. Andererseits kann sie aufgrund ihres Defizits nicht im Sinne der dominanten, sogenannten normalen Gesellschaft funktionieren. Ob sie die Autistin nicht etwas gar idealistisch dargestellt habe, will ich von Bermann wissen. Sie sagt, jeder Autist, jede Autistin ist anders.
Cada autista es otra persona. Entonces, ahí ya contesté la pregunta, pero me salté ciertas cosas del autismo. No me interesaba mucho enfatizar los berrinches autistas, la descoordinación motora, el gran berrinche autista. Allí está mencionado, pero apenas y mencionado, ¿no? Porque no me parecía interesante.
Bermann hat darauf verzichtet, Karen als Autistin mit motorischen Schwierigkeiten und Tics darzustellen. Vielmehr stattet sie das Mädchen mit großem Selbstbewusstsein aus. Karen macht aus ihrem Autismus gar einen eigenen Lebensstil.
Y se convierte incluso, vuelve de su autismo todo un estilo de vida, ¿no? Cuando tiene una discusión de negocios o técnica sobre un matadero y no está funcionando la conversación, levanta a la otra persona y la tira al mar. A mí me encantaría hacer eso.
Zu diesem Lebensstil gehört es beispielsweise, einen Mann, der Karen partout nicht verstehen will, einfach zu packen und ins Meer zu werfen. So etwas würde Bermann auch gern tun, wie sie lachend gesteht. Und sie ergänzt, dass Eltern von autistischen Kindern ihr nach der Lektüre des Buches gesagt haben, wie positiv überrascht sie waren, dass sie als Autorin die Autistin nicht normalisiert.
Hay personas con hijos autistas que lo han leído, que me dicen que lo que les llama la atención es que no hay ninguna intención de normalizar a Karen.
Tante Isabel entscheidet sich ebenfalls, das Mädchen nicht zu normalisieren, das heißt, es nicht zu einem schiefen Abbild eines Standardmenschen zu erziehen.
Que la tía de Karen decide no normalizar a Karen, dejar a Karen ser con sus características de autista y nunca la presiona para que se vuelva una réplica chueca de la especie humana estándar.
Für uns ist beispielsweise die Vorstellung, kein Gefühlsleben zu haben, eine schreckliche Vorstellung. Für Karen hingegen ist das ganz normal.
Tienen vidas muy exitosas. Tal vez para los demás no les parezca que sean exitosas. Y a Karen le preguntan, ¿y cómo está tu vida afectiva? Va a decir, no tengo. Y ella no considera que eso es malo. Ella no tiene vida afectiva, ¿qué le importa?
Indem Bermann eine Autistin als Hauptfigur wählt, porträtiert sie einerseits eine Person, die der Natur näher ist als die meisten Menschen. Andererseits zeigt sie damit auch die Vielfalt von Menschen, eine Vielfalt, die nicht der Vorstellung des Standardmenschen entspricht, der weiß ist, männlich und Familienvater.
Hemos sido educadas para pensar que hay un ser humano principal y después hay derivados de ese ser humano. Ese ser humano principal es un señor rubio, caucásico, heterosexual, con una familia de una esposa y dos niños. Y mide uno la distancia de los otros seres humanos hacia este prototipo.
Wie die Autorin liebt auch Karen das Meer, das Tauchen und die Tiere. Als Mitbesitzerin der Thunfischfabrik ihrer Tante muss sie jedoch mit ansehen, wie die Thunfische zu Filets in Konservendosen verarbeitet werden. Wie sie mit dieser Erkenntnis umging und was sie dagegen tat, hielt Karen 30 Jahre später schriftlich fest. Hören wir nun, was sie uns berichtet. Es liest Claudia Jahn.
Die Entdeckung des Taucheranzugs veränderte mein Leben. Der Neoprenanzug umspannte meine Haut, die Taucherbrille bedeckte Augen und Nase, das Mundstück erschwerte mir das Atmen und das Gewicht der Sauerstoffflasche zog mich fast zu Boden. Alles zusammen aber gab mir aus irgendeinem Grund das Gefühl, sicher zu sein, beschützt, gerettet, in der richtigen Entfernung zu den Standardmenschen. Mit einem gleichmäßigen Druck auf dem Körper, unter dem ich mich gefestigt fühlte. Allen in der Fabrik gefiel mein Taucheranzug auch sehr. Ich machte in meiner Taucherkleidung die Runde durch die ganze Thunfischfabrik, patschte mit meinen grünen Froschflossen herum und es lachten die Arbeiterinnen, die an den Tischen mit dem Ausnehmen der Thunfische beschäftigt waren. Und in der Buchhaltungsabteilung hoben alle die Köpfe von ihren Schreibtischen und lachten. Und an der Mole blieben die Hafenarbeiter stehen, die die mit Salz bedeckten Thunfische aus den Schiffen luden, und hinter dem Glas der Taucherbrille hörte ich sie lachen. Ich war in meinem Taucheranzug die Freude der Thunfisch Consuelo AG. Eines Tages sah ich auf der Mole etwas, das mein Leben veränderte. Ich weiß, dass ich vor einer Seite schrieb, der Taucheranzug veränderte mein Leben. Aber tatsächlich veränderte sich mein Leben zu dieser Zeit unaufhörlich. Drei Fischer hieften einen Schwertfisch aus einem Boot an der Mole und warfen ihn auf den nassen Zementboden. Der Fisch bewegte sich noch. Sein Schwanz schlug auf den Zement. Er wand sich zu einer Seite, öffnete eine Flosse, dann die andere. Und das alles, während er unter seinem Schwert nach Luft japste. Hinter meiner Taucherbrille beobachtete ich, was die Fischer machten. Sie steckten einen Eisenhaken durch den Schwanz des Schwertfisches und der Schwertfisch krümmte sich. Und einen anderen Haken führten sie durch sein Maul, aus dem ein wildes Röcheln kam. Da erschien Ingenieur Peña mit großen Schritten, befahl euphorisch über sein Funkgerät, man solle ihm einen Fotoapparat bringen und versetzte dem Schwertfisch 3 Tritte mit seinem Schuh. »Das Mistvieh will einfach nicht sterben«, hörte ich Peña durch meine Taucherbrille sagen. Die Fischer und Peña lachten. Und Peña trat weiter mit seiner Schuhspitze auf den Fisch ein. Und er und die Fischer unterhielten sich, sahen sich dabei gegenseitig an, lächelten sich zu und klopften sich auf die Schultern, in ihrer Standard-Menschenwelt gefangen, während der Schwertfisch zu unseren Füßen mit offenem Maul japste und seine Kiemen inzwischen immer schneller flatterten. Ihre Standard-Menschenwelt, eine Blase, in der nur das Menschliche wirklich gehört oder gesehen wird. Nichts als das Menschliche zählt. Alles andere ist nur Kulisse, Ware oder Nahrung. Ich zitterte vor Ärger oder Angst, so genau wusste ich das nicht. Mein Herz pochte heftig. Ich hätte am liebsten jedem einzelnen von ihnen eine gepfeffert, aber ich begriff, dass sie nicht wie der Mongole waren, den ich zu Boden geschlagen hatte, damit er die weiße Katze in Frieden ließ. Diesmal waren es 5 Männer, jeder stärker als ich. Peña sah mich in der Nähe herumstehen und winkte mich heran. Da ich mich nicht rührte, nahm er mich am Ellbogen und zog mich in seinen Menschenkreis. Aber von meinem Taucheranzug umgeben, war ich weit weg. Und dort, nah bei ihnen und doch weit weg, wurde ich mir bewusst, dass es immer so sein würde. Ich würde nahe den Menschen sein und doch weit weg.
Der Rest 2, Sie hören Reflexe. Claudia Jahn las einen Ausschnitt aus dem Roman »Die Frau, die ins Innerste der Welt tauchte«. Es ist ein versponnener Text, voller Absurditäten und Spielereien, fröhlich und lebhaft. Der Stil ist einfach und schnörkellos. Dahinter steckt jedoch harte Arbeit, wie Berman sagt.
Fue duro llegar a la sencillez para escribirlo, porque sí creo que es una prosa muy alegre, muy llena de vida, para desnudar la prosa y que fuera así.
statt beispielsweise zu schreiben, die Tasse war weiß und erinnerte mich an meine Großmutter, verzichtet Bermann auf jegliche Ausschmückung und schreibt lediglich von der Tasse. Der Text über Karen und ihr Verhältnis zur Natur soll nämlich vor allem Unmittelbarkeit vermitteln.
La simpleza de decir una taza y no decir una taza blanca que me recordaba a mi abuela. Todo esto como la literatura suele llenar de evocaciones el presente.
Der Verzicht auf eine blumige Sprache steht im Widerspruch zu lateinamerikanischen Gepflogenheiten. Lateinamerika sei voller Komplexe, sagt Bermann. Deshalb müsse es dieses Defizit mit der Sprache kompensieren. Nicht von ungefähr gäbe es in Lateinamerika hervorragende Redner.
Las florituras del lenguaje somos un subcontinente acomplejado por nuestra falta de riqueza material y entonces lo suplimos con mucho lenguaje. Todo es así en nuestro subcontinente. También en la política tenemos los políticos, los mejores oradores del mundo son nuestros políticos.
Mit einer oberflächlichen Rhetorik hat Bermanns Prosa nichts zu tun. Und so wie sie ihre Sprache entschlackt, so ist sie auch frei von ideologischem Müll. Da fühlt sie sich Karen, der Hauptperson in ihrem Roman, eng verbunden. Diese anerkennt keine Religion, keine Ideologie und keine Philosophie.
La falta de no tener religión, no tener ideología, no tener filosofía y estar conectado a la realidad es mi intento cotidiano.
Wie Karen will auch Bermann einzig und allein der Realität verbunden sein. Das ist ihr tägliches Ziel. Und nicht von ungefähr mögen Sabina Bermann wie auch ihre Hauptfigur Karen den Naturwissenschaftler Darwin besser als den Philosophen Descartes. Was Karen von Descartes hält, hören wir nun im folgenden Ausschnitt.
Viele Jahre später, viele Worte später, viele Bücher später fand ich auf einer Seite eines alten Buches, das ein französischer Philosoph geschrieben hat, ein Bekenntnis, das meine Entfernung zu den Menschen in Worte fasste. Ich denke, also bin ich. Mir blieb der Mund offen stehen, denn dieses Bekenntnis ist natürlich ganz unglaublich. Man muss ja nur zwei Augen im Kopf haben, um zu sehen, dass alles, was existiert, erst existiert und dann etwas damit geschieht. Aber am unglaublichsten ist, dass dieser Philosoph nicht vermutet, dass es so sein könnte, sondern nur in Worte fasst, was die Menschen von sich selbst glauben, dass sie erst denken und dann existieren. Und das Schlimmste kommt erst noch, dass die Menschen eben, weil sie in dem Glauben leben, dass sie erst denken und dann existieren, auch glauben, dass alles, was nicht denkt, gar nicht existiert. Die Bäume, das Meer, die Fische im Meer, die Sonne, der Mond, ein Hügel oder ein riesiges Gebirge, nein, nichts existiert ganz. Es existiert als ein zweiter Grad der Existenz, als eine niedrigere Existenz. Deshalb hat es all das verdient, Ware oder Nahrung oder Kulisse für die Menschen zu sein und sonst nichts. Und was macht die Menschen so sicher, dass das Denken die wichtigste Aktivität des Universums ist? Was macht sie so sicher, dass das Denken die Aktivität ist, die alles in Höheres und Niedrigeres einteilt? Ach ja, das Denken. Ich dagegen habe nie vergessen, dass ich erst existierte und dann mit großer Anstrengung zu denken lernte. Und das ist für mich tägliche Realität. Erst existiere ich und dann, und auch nur manchmal und langsam und beschwerlich und wenn es gar nicht anders geht, denke ich. Tja, das ist meine Entfernung zu den Menschen.
Aufgrund der Lesung verwundert es nicht, dass Bermann den magischen Realismus nicht mag, also jenen literarischen Stil, in dem sich die Grenze zwischen Fantasie und Wirklichkeit verwischt.
Hay todo un arte que no cree en la realidad. Yo siento molestia con el realismo mágico porque sé que viene de un escapar de una realidad mala. Los latinoamericanos nos podemos soñar porque no podemos resolver la realidad.
Der magische Realismus sei schlicht eine Flucht vor Problemen. Und Probleme gäbe es in Lateinamerika viele. Leider würden die Politiker sich dieser nicht annehmen. Sie seien unfähig, Probleme im Rahmen eines Projektes Schritt für Schritt zu lösen.
Son incapaces de ponerse a armar un proyecto de país que pueda suceder, que pueda ser del 1 vamos al 2, del 2 vamos al 3, del 3 vamos al 4. Por eso cuando yo oigo realismo mágico o un libro que cae en mis manos de realismo mágico, me voy. Tengo verdadera molestia.
Im Gegensatz zu den Politikern ohne Projekt hat die Romanfigur Karen sehr wohl ein Projekt, ja sogar mehrere. Und alle drehen sich um einen humanen Umgang mit den Thunfischen. Als Mitbesitzerin der Thunfischfabrik entwirft sie zuerst eine Methode für einen stressfreien Thunfischfang, bei dem darüber hinaus die Delfine, welche gewöhnlich mit den Thunfischen schwimmen, nicht mitgefangen werden. Dann überlegte sie sich Tötungsmethoden, bei denen die Fische nicht mehr leiden müssen. Und schließlich verfolgte sie mit allen Mitteln das Ziel, auf den Thunfischfang ganz zu verzichten. Von diesen Projekten berichtet Bermann voller Humor. Manchmal ist er leise, manchmal sarkastisch, selten bitterböse. Dass dieser Humor auch zu Missverständnissen führen kann, hat Bermann auf ihrer Lesereise in Deutschland erfahren. An einer Stelle lässt sie ihre Romanfigur Karen nämlich zu einer Bücherverbrennung aufrufen. Karen rät, 90% der Bücher zu verbrennen, darunter Descartes, denn der achte die nichtmenschliche Natur zu wenig. Und sie fügt polemisch hinzu, dass man mit einer solchen Bücherverbrennung den Bäumen und den Studenten einen Gefallen täte. Als Bermann in Deutschland diesen Abschnitt vorlas, verlangte ein empörter Zuhörer, sie solle gefälligst diesen Abschnitt weglassen. In Deutschland mit seiner Vergangenheit dürfe der auf keinen Fall vorgelesen werden.
Antier, en una lectura, un señor quería obligar a desdecirme de ese párrafo. Y me decía, estás en Alemania, ¿cómo vas a quemar libros? Digo, los libros tienen la maravilla de que te llevan a pensar cosas que no te permite la buena educación.
Mit dieser Argumentation war Bermann überhaupt nicht einverstanden. Sie versteht die Aufgabe von Schriftstellern anders. Ihre Aufgabe als Autorin sei es nicht, politisch korrekt zu sein. Ihre Aufgabe sei es, das Publikum an neue Orte zu führen.
Mi trabajo de escritora es llevarte a esos lugares nuevos, no portarme bien.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.